Hallo, Servus, Grüezi und Moin Moin. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Matthias Herzog. Der Learn for Life Podcast ist dazu da, dich zu unterstützen, ein noch erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufzubauen. Unsere Vision ist, dass Persönlichkeitsentwicklung eines Tages so selbstverständlich ist wie das tägliche Zähneputzen. Und wir laden dich ein. Lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Viel Spaß. Er durchlief eine Blitzkarriere als Führungskraft und gehört als Führungsexperte und mitreißender Kongressredner zu Europas Trainerelite. Er ist Management-Trainer, Unternehmer, Bestseller-Autor sowie Inhaber des Grundel Leadership Instituts. Er perfektionierte die Kunst, sich selbst und andere auf höchstem Niveau zu führen. Er ist ein gefragter Referent und Gastredner an mehreren Universitäten. Er erforscht das Thema Verantwortung und gibt Schülern in Großvorträgen wegweisende Impulse für ein eigenverantwortliches Leben. Seine Referenzen bestätigen seine Ausnahmestellung unter den Spitzenreferenten. Keinem wird eine so hohe Authentizität und Tiefgründigkeit bescheinigt. Er redet Klartext, bleibt dabei stets humorvoll und bringt die Dinge präzise auf den Punkt. Er ist ein prominenter Experte und gern gesehener Gast und Protagonist in Fernsehen und Radio. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast, Boris Grundel.
Lieber Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Vor allem liebe Grüße nach Mallorca. Lass es dir gut gehen. Und ja, danke
vor allem. Der verwählt mich hier oben, hier. Der da verwählt mich da.
Ja, das stimmt. Boris, was sagst du den wenigen Menschen, die dich nicht kennen, was du machst?
Also man kann es jetzt nicht sehen, aber ich sitze im Rollstuhl, also ich bin so 90% gelähmt und war davor sehr sportlich unterwegs. Also Sport und Psychologie hat mich interessiert. Und dann hat mich ein Unfall in Mexiko heimgesucht, seitdem bin ich zu 90% gelähmt. Man nennt das einen Tetraplegiker. Also die Hände hier, ich kann die nicht besser schließen. Ne? Das ist also auch Arme. Und das hat mich in die Sozialhilfe gebracht. Und aus dem Erkennen und Umgang mit dieser Reduktion an Leid ist ein gewisses geistiges Wachstum entstanden. Und dann aus der Sozialhilfe heraus, also eigentlich keine Chance haben und suchen, habe ich gemerkt, dass diese mentalen Fähigkeiten in mir erwachsen sind. Und daraus wurde dann immer mehr mit Beruf und Berufung nachher auch eine Leidenschaft. Ich habe darüber geschrieben. Und heute bin ich praktisch Experte für mentale Transformation. Und wenn man das dann allgemeiner sagen will, ist das einfach das Thema Leadership. Das ist also, wie Menschen sich entwickeln auf mental-geistiger Ebene. Und da habe ich jetzt eine gewisse Expertise. Bin Unternehmer, habe inzwischen 23 Mitarbeitende. Also bin jetzt nicht mehr nur noch jemand, der ab und zu Seminare gibt und ein bisschen rumfährt und Keynotes macht, sondern das ist schon eine richtig seriöse Kiste. Wir erforschen das Thema Verantwortung sogar. Es gibt immer Budgets für Forschung. Also ist ein richtiges Institut daraus geworden.
Wow. Sehr, sehr stark. Also wir wollen zum einen dieses Thema Steh auf. Du hast ja darüber auch ein Buch geschrieben, also viele tolle Bücher. Aber gerade das Thema Steh auf, Bekenntnisse eines Optimisten. Da geht es ja gerne darum. Und du bist ja jemand, der sehr, sehr klar spricht, der auch Klartext spricht. Das schätze ich auch so an dir. Du hast gerade bei Steh auf, gerade am Anfang diesen Punkt, konzentriere dich auf das, was ist. Ist es genau das, was dir dabei geholfen hat, mit dieser Situation umzugehen, im Rollstuhl zu sitzen und zu 90% gelähmt zu sein?
Ja, Matthias, das ist, wenn du so willst, ist es der Kern meiner Lehre, den ich jetzt eigentlich seit über 20 Jahren, also nicht nur im Umgang mit sich selbst, sondern auch in Firmenkulturen herauskristallisiert. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Also wenn ich zu 90% gelähmt bin und zu 10% nicht, und ich würde jetzt den Menschen, die jetzt das sich anschauen, fragen, auf was soll ich mich konzentrieren? Dann würde jeder sagen, ja, das, was nicht gelähmt ist, ja klar. Aber dann die zweite Frage, wo rutscht das Bewusstsein hin? Also beschäftigt sich das mit dem, was nicht geht oder mit dem, was geht? Und dann werden meistens sagen, ja, das geht leider dahin, was nicht geht, also zu den 90% Lähmung. Und jetzt haben wir schon das Dilemma. Wir wissen intellektuell alle, was wir tun sollten, also wie wir unsere Kinder erziehen sollten, wie wir Menschen führen sollten, was wir selber machen sollten. Da brauchen wir keine Bücher mehr lesen. Wir sind intellektuell mit Wissen, sind wir zu überfordert. Aber jetzt kommt die ganze emotional-geistige Komponente, also wenn man so will, das Betriebssystem, nicht die Software, die Betriebssystem, das in uns ist. Und da merken wir eben, dass wir in der Vergangenheit die Systeme hochgefahren haben, sind besser geworden. Aber das ganz normale Betriebssystem in uns, das haben wir leider nicht weiterentwickelt. Und das ist jetzt auch mein Ziel, während wir hier so ein bisschen reden, dass wir die Aufmerksamkeit da drauf bringen. Und dieses Bewusstsein, zum Beispiel, konzentriere dich auf das, was geht, wo du Einfluss hast, das nennen wir den Einflussbereich. Und der Interessenbereich ist der, der uns interessiert, weil er uns auch betrifft. Wir können ihn aber nicht beeinflussen. Also wenn dann zum Beispiel während einer Pandemie auf einmal gesagt wird, wir sollen alle so Masken tragen, dann ist das eine Entscheidung, die kann ich nicht beeinflussen, aber sie interessiert mich natürlich. Und jetzt gibt es Menschen jeden Tag, stell dir einfach mal vor, in einer Firma, einer Organisation, wie oft sind die mit dem Bewusstsein in dem, was sie interessiert, sie aber nicht beeinflussen können. Es ist abartig. Warum macht der andere das so und nicht so? Also moralische Urteile über andere und dann müsste, also die anderen. Und hätte man vorher mal mich und war wieder so, ne, die da oben und die Politiker und so weiter, außen. Und dann ist man so vermüllt im Interessenbereich, den man nicht beeinflussen kann, dass man gar nicht mehr sieht, wo man einen Unterschied ausmachen kann. Und wir können alle einen Unterschied ausmachen. Und nur diese Bewusstseinszustände, mit was beschäftige ich mich? Enorm. Wenn eine Firma das versteht in der Kultur und alle sind auf dem, auf das, was da ist, was sie beeinflussen können. Hammer. Ein Riesenunterschied.
Aber welchen Schritt hast du da tatsächlich? Weil das ist ja, ich meine, man muss das ja vergleichen. Wir haben auch seit 2 Jahren die Situation, zum einen Covid, jetzt ist noch ein Krieg dazugekommen. Das sind ja Dinge, die werden sich verbessern. Also ich meine, mit Covid sind wir jetzt so weit, wir dürfen wieder ohne Masken rumlaufen. Es wird zwar nie ohne Covid sein, aber es ist halt etwas, was sich sehr stark verbessert hat, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten und auch weiter verbessern wird. Ja. Der Krieg wird auch irgendwann weg sein, der wird sich auch beruhigen. Je nachdem, wo ich hinreise, bin ich auch sehr schnell aus dem Umfeld raus, dass ich gar nicht groß mitkriege, auch medial, außerhalb von Europa schon mal auf jeden Fall, dass kaum jemand darüber berichtet. Bei dir ist es so, tagtäglich hast du im Endeffekt, also spürst du es tatsächlich, genau das, genau diese Lähmung zu haben. Das Leichte ist ja darüber, rational zu sagen, es ist wichtig, dass wir es verstehen und es ist auch klar. Aber welchen mentalen Tipp hast du, dass wir, wenn wir wieder diese reingehen, diese negative Scheiße auf gut Deutsch gesagt, wie wir da uns schnell auch wieder rausziehen, am besten vielleicht innerhalb eines Fingerschnipsens?
Ja, der Zugang ist immer Wahrnehmung. Sei dir bewusst, was du wahrnimmst. Das ist immer, wenn wir zurücktreten und uns beobachten. Spannend ist ja noch, wer ist dann der Beobachter? Das ist doch mal eine andere Reise. Aber wenn wir anfangen, uns zu beobachten beim Denken in der Wahrnehmung, was nehme ich gerade wahr, dann wird es interessant. Nimm mal ganz einfach die typischen Diskussionen, die wir haben bei den nächsten liebsten Menschen, die ganz nah an uns dran sind. Da denken wir doch manchmal, je nachdem, was wir im Zustand haben, dass der andere wirklich seine gesamte Lebensenergie darauf verschwendet, uns das Leben zur Hölle zu machen. Und wir wissen, dass es da nicht so ist. Noch 3 Minuten vorher war es nicht so. Dann haben wir einen Zustand, dann haben wir eine Wahrnehmung und auf einmal haben wir ein Feindbild eines Menschen, der mit uns das Leben teilt. Jetzt soll mir keiner sagen, es kommt bei ihm nicht vor. Aber wenn ich in dem Moment zurücktrete und die Wahrnehmung habe, dann kann ich mein Bewusstsein wahrnehmen, also meine inneren Zustände. Und so ist es eben auch, wenn ich mich beschwere, wenn ich merke, die anderen beschweren sich ja auch, wenn ich merke, sogenannte Kakerlakentreffen, wenn man zusammenkommt, um sich zu beschweren, was ich wahrnehme, ich rede jetzt über andere oder über Situationen, die keinen Unterschied ausmachen. Und dann trete ich einfach zurück und frage die Leute, können wir was machen? Ja, nein, ist wieder okay, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was wir beeinflussen können. Ja, und dann machen wir weiter. Also Wahrnehmung, über die Wahrnehmung ist der Zustand.
Ja. Bei dir ist es ja so, gerade in deinen Büchern, wirklich jede Überschrift hat schon so viel Substanz, hat so viel Aussagekraft, bringt dann sofort ins Nachdenken. Wenn ich dann jetzt eine zum Beispiel rausnehme, du hast geschrieben, im Buch steht auch, hast du geschrieben, schlechte Bedingungen, was ist deine Ausrede?
Ja.
Und was meinst du damit?
Ja, das ist ja, wenn ich jetzt irgendwo bin, also typische schlechte Bedingungen ist momentan in Corona, das ist eine Geschichte, habe ich im Radio wirklich gehört. Da wurde eine Frau angehalten, morgens in der Dunkelheit, weil die beiden Kinder auf dem Fahrrad kein Licht an hatten. Sie hatte aber Licht an. Und dann hat die Polizei nur ganz freundlich, die wollte keinen Stress machen, nur gesagt, ey, wie sieht's denn aus mit Licht? Und dann sagt sie, oh, die haben schon so viel zu tun wegen Corona. Also das ist ja jetzt natürlich eine Kompensation. Wir lachen. Aber wir sind ja auch in der Situation, dass wir werden konfrontiert, sehen nicht, was wir für Möglichkeiten in dem Moment haben und sind eben in den Ausreden. Und das ist ein Prozess, der passiert unbewusst. Wir wollen zum Beispiel keine Kritik haben oder gut vor anderen dastehen oder wie auch immer. Und dann kommen wir in die Ausrede. Es gibt keine schlechten Bedingungen. Es gibt nur mangelnde mentale Klarheit im Umgang mit den Dingen, weil es ist, die Dinge sind ja, wie sie sind, aber unsere Label, also unsere Interpretation dessen, wie wir es sehen, macht es ja dazu. Und ich konfrontiere natürlich die Leute mit meiner Geschichte und die ist dann so brutal, die zieht dann jeden Zahn. Wenn ich dann sage, guck mal, ich habe jeden Tag 10-mal mehr Energieaufwand wie du. Jeden Tag mal 10. Heute Morgen aufstehen, bis hierhin mal 10. Den ganzen Tag mal 10. Die letzten 20 Jahre als Unternehmer mal 10. Die letzten 30 Jahre im Rollstuhl mal 10. Und trotzdem bin ich A, Unternehmer, zweifacher Familienvater und so weiter. Bücher geschrieben, bla 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 bla. Wie geht
Du hast halt
das?
nicht
Wie geht das?
240 Stunden zur Verfügung.
Das geht gar nicht. Ich habe keine Chance, aber wie geht das jetzt? Und wenn man sich darauf einlässt, kann man sagen, ja, bei dir, aber nicht bei mir, aber dann merkt man erstmal, wie viel Zeit und Energie und Verblendung wir haben. Und dann sitzen wir da und sagen, wir haben alle keine Zeit, das ist völliger Quatsch. Wir sind nicht in der Lage, die Zeit, die da ist, so bewusst und klar zu nutzen, dass wir mit minimalem Einsatz bestmögliche Ergebnisse bekommen. Aber den Satz sagen wir uns nicht. Wir hören dann alle was anderes sagen, wir haben keine Zeit. Ja, und dann sagen es alle und dann glauben wir es dann auch. Und dann kommen wir im Horrorkabinett. Und dann ist es irgendwann mal eine Realität. Es hat jeder genügend Zeit für alles.
Wie es so schön heißt, ne? Also du hast keine Zeitprobleme, es gibt nur Prioritätenprobleme, ne?
Genau. Oder wenn ich alles richtig machen will, das ist das Nächste. Vergiss es.
Du sagst ja auch, wer sagt denn, du musst? Ja, Orientierung kommt von innen. Was meinst du damit genau?
Ja, wir haben immer wieder die Thematik der Disziplin in Deutschland. Und dann sagen die Leute, ja, Herr Grundl, ich muss disziplinierter sein. Ne? Und dann sage ich immer, Disziplin brauchst du für Dinge, die du nicht tun willst. Da sind die meisten erstmal verwirrt und sagen, ja, willst du joggen gehen? Ja, nee, aber mit Disziplin. Ja, guck mal. Also Disziplin brauchst du für Dinge, die du nicht tun willst. Jetzt mach dir doch mal über was anderes Gedanken. Also, wenn etwas auf dich zukommt und du solltest es tun, willst es aber nicht, dann ist es außerhalb von dir und dann brauchst du Disziplin. Wenn du es aber geistige Besitz nimmst und es wird dir zu eigen, dann brauchst du nur eine Anfangsdisziplin und dann wird es ja zum Willen. Dann wird aus dem Muss schnell ein Will. Weil Disziplin ist erschöpft und Disziplin ist auch das Allheilmittel, was die Leute da draußen erzählen. Das ist einfach Quatsch. Das ist ein Muskel, der lässt sich erschöpfen. Ne? Ich habe das auch immer wieder, auch mit anderen, die sagen, ja, du musst dich halt verpflichten, Muss und Verpflichtung. Ich höre nur Schwere und Nee, überleg doch mal, wie mache ich aus dem Muss ein Will? Also, und um das richtig herausfordernd zu sagen. Ich könnte sagen, ich muss im Rollstuhl sitzen. Oder ich sage, ich will im Rollstuhl sitzen. Und dann werden die meisten sagen, oh, jetzt wird es aber eng. Aber es entscheidet ja ich. Und ganz klar, egal wo du im Leben bist, egal wo du bist, egal, nimm deine Widerstände voll raus. Der Moment dort, wo du jetzt bist, nimm alle Widerstände raus und sei voll und ganz da. Ja? Und Freiheit ist nicht zu tun, was du willst. Es ist zu wollen, was du tust.
Es ist dieses, was du gerade sagst. Ich muss oder ich will im Rollstuhl sitzen. Ist es das dann auch teilweise, das zu relativieren und zu sagen, Moment, ich kann immerhin, ich darf im Rollstuhl sitzen, andere haben gar nicht diese Möglichkeit oder dieser Rollstuhl gibt mir die Möglichkeit, auch viele Dinge zu tun, einfach auch meinen Alltag viel, viel besser zu gestalten. Oder was ist es, dass du sagst, zum Beispiel, ich will im Rollstuhl sitzen? Das
Na,
kann
jetzt
ich.
fange ich an, das zu begründen. Das könnte ich tun, aber es wird dann immer noch schwächer. Weil jede Begründung, die jetzt noch kommt, ist dann so auf die Art, oh, jetzt helfen wir mal, dass andere verstehen können, dass er sagt, er will im Rollstuhl sitzen, weil das ist schon ein bisschen heftig. Ich möchte auch das keinem erklären oder auch niemandem dabei helfen. Ich möchte nur sagen, es gibt eine geistige Dimension der geistigen Besitznahme, wo du einfach sagst, ich will. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier eine Therapeutin, die hat einen Mann, der hatte ganz viele Filialen zu betreuen und er hasst seinen Job. Und sagt ja, aber ich kann, ich bin schon zu alt und ich würde nicht und so weiter. Und dann ist er, steht er jeden auf und macht das. Und dann habe ich wirklich einfach nur gesagt, wenn du es tust, dann tust mit Liebe. Ja, aber nichts aber.
So ein wichtiger Punkt. Also wieso das Dinge nicht zu begründen einerseits und Dinge mit Liebe zu tun. Gerade wenn Menschen dir begegnen, du wirst es ja dann auch bis heute immer wieder merken, dass die teilweise überlegen, wie reagieren, wie haben sie zu reagieren. Ja, nach dem Motto Tür aufhalten, hier noch vielleicht, da ist eine Stufe, da ist ein Kannstein, muss ich helfen. Wie sollten aus deiner Sicht Familie, Freunde nach reagieren?
Fragen. Und das Fragen einfach, ich habe das immer wieder, gestern war ich oben hier im Tramontana-Gebogen in einem wunderschönen Café, waren wir essen. Und da ist schon ein bisschen schwierig mit dem Parken, mit dem Rolli und Aussteigen und irgendwo hinfahren. So, ne? Und da war dann ein ganz reifer älterer Herr mit seiner Partnerin und der hat es einfach nur gesehen und lief dann so auf einmal neben mir und sagt, also wenn Sie Unterstützung brauchen, ich wäre da, das war ich bloß aber nett. Ich fahre jetzt mal so lang, könnte sein, vielleicht auch nicht. Ja, sagt er ja. Und läuft dann die ganze Zeit nur bei. Und dann habe ich selber eine Lücke gefunden, wo ich gut drauf konnte. Mhm. Und dann hat er sich ganz entspannt hingestellt. Ich bin hochgefahren. Es war auch kein Druck da zu spüren, er muss mir jetzt helfen, gar nichts. Mhm. Ich war oben, wir haben uns beide angeguckt. Und witzig waren erst keine Tische frei und nachher saß er noch am Tisch nebendran. Wunderschöner Moment. Und dann sind andere, die dann unbedingt, oh, ich will jetzt helfen. Also ich will gebraucht werden und ich möchte dem jetzt zeigen, dass ich ihm helfen will und so weiter. Dann wird schon klebrig.
Hm. Ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Gab es denn, wenn wir nochmal kurz zurückblicken, gab es Momente, wo du auch ans Aufgeben gedacht hast? Also um es klar zu sagen, Selbstmord? Gab es solche Gedanken mal?
Ja, das Interessante ist, dass manche, also mir dann gesagt hätten, ich hätte das mal erwähnt oder wie auch immer. Aber das Komische ist, dass in Puerto Vallarta war ja der Unfall. Ich bin gerade wieder da. Dass die Klarheit, ich bin querschnitt und dass ich eine Idee werden könnte für andere, war da schon sehr, sehr, sehr klar. Nur ich habe gedacht, das geht viel schneller. Mhm. Und die Anstrengung auf dem Weg dahin zu dieser Idee, als Vorbild zu werden mit dieser extremen Erfahrung, die habe ich brutal unterschätzt. Und da war ich zwischendurch mal nicht bereit, wirklich den Preis zu zahlen. So, wo ich, nochmal. Eher dieser Weg dahin. Wobei der wieder auch vorteilhaft ist, weil ich habe einfach gedacht, ich sei früher weiter. Ja. Und dann hat man einfach festgestellt, jetzt, wir haben es ja gesagt, das Stehaufbuch habe ich ja nochmal überarbeitet. Und wenn man die erste, die zweite Fassung liest, merkt man halt den Geist, der dazwischen ist. Und das war schon nochmal gut, ein paar extra Runden zu laufen. Aber, der wirkliche Preis zu zahlen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, da war ich zwischendurch nicht bereit. Ja.
Wie hast du das gepackt für dich?
Immer die Realität, wieder die Realität anerkennen, wie sie ist.
Also, es gibt ja diesen schönen Satz, den wir gerne nutzen, also die auch viele Trainerkollegen nutzen, dass wir sagen, so wenn etwas Schlimmes passiert, stell dir die Frage, was ist das Gute daran, dass dir das passiert ist?
Ja, und das ist aber auch was Interessantes, weil ich bin ja auch manchmal kritisch mit uns, mit diesem Trainermarkt. Weil wir mit den intellektuellen Erkenntnissen um die Ecke kommen. Also ich habe jetzt jemanden, der ist in der Krise und leidet. Und da sage ich, ja, du musst aus der Krise eine Chance machen. Da komme ich also von der Seite daher, mittelmäßig als Coach ausgebildet und komme mit so Klugscheißereien um die Ecke. Dem könnte ich schon gleich den Kopf abdrehen. Also wirklich sofort. Hm. In dem Moment dann zu sehen, was mental, emotional wirklich passiert und eigentlich präsent zu sein in dieser Leidensphase. Und eventuell mal zu schauen, wann dann die Möglichkeit der geistigen Transformation wirklich dann da ist. Hm. Ich werde immer wieder angerufen und dann eben auch gefragt, da ist jetzt jemand im Rollstuhl und soll ich ihm das Buch geben, wo ich immer sage, lass das. Das ist, wenn du, jemand fängt an, Fahrrad zu fahren und dann gibst du ihm ein Buch von Lance Armstrong, wenn er das noch sagen darf zum Thema Fahrradfahren. Aber, und jetzt ist einer im Rollstuhl und dann gibst du ihm vom Grunde das Buch. Also, ne, und wenn wir da ein bisschen mehr Respekt und Demut vor dem Kampf des anderen haben, das wäre sehr, sehr wichtig. Und dann können wir in so einem Prozess tatsächlich einen entscheidenden Stellschrauben, wo die mentale Transformation passieren kann, dann wirklich durch Präsenz helfen. Ja. Und dann sind wir, weil es ist manchmal, hier habe ich einen Architekt, der Sohn hat nichts hingekriegt, bin jetzt ein bisschen böse, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht, da hat er erstmal seinen beiden Eltern dann vorgemacht, was sie alles früher falsch gemacht haben in ihrer Erziehung. Und dann habe ich ihn mir mal, ja, ich sag's halt, wie es ist, zur Seite genommen, weil er mich halt anerkannt hat, weil ich habe ja schon einen Namen und ihm das mal gesagt. Also dann, das war für ihn schon mal sehr heftig. Dann sehe erstmal, was deine Eltern gegeben haben und dann differenzierst du und dann siehst du was nicht. Und dann überlegst du dir, was du selber transformieren kannst, dass du deinen Kindern nicht weitergibst. Ja, das ist dein Job. Und da hat er auch, das war, also man muss ein bisschen aufpassen, gerade im Training, they teach what they most need to learn, dass wenn man über Transformation spricht, dass man sich auch sicher ist, dass man selber immer wieder diese geistigen, mentalen Sprünge auch gemacht hat. Und dann hat man auch, und das ist der Satz, habe Respekt vor dem Kampf des anderen. Weil auch wenn du seinen Kampf siehst, wirklicher Experte bist du, wenn du deinen Kampf, deinen siehst und transformiert.
Sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast es auch gerade angesprochen, Thema Eltern und wie Eltern auch gerne ihre Kinder behüten, Helikoptereltern und so. Gerade bei deinem Buch Diktatur der Gutmenschen. Ja, also was du dir nicht gefallen lassen darfst, wenn du etwas bewegen willst. Da sprichst du ja auch von den besorgten Eltern, die alles dafür tun, dass sie die Kinder in Watte packen, dass sie sie zu unselbstständigen Menschen erziehen. Was willst du damit aussagen?
Ja, sei dir bewusst, was sind deine Motive? Also was ist dein Motiv im Umgang mit deinen Kindern? Und ich bin einfach mal straight. Ich weiß, für manche Eltern sind Kinder ihre eigene Daseinsberechtigung. Also guck mal, was bin ich für tolle Eltern? Wir tun alles für die. Ne? Die besprechen sogar den Anrufbeantworter. Und die schieben dann die Kinder vor. Die Kinder sind einfach ganz normale Gäste. Unsere Partner, Partnerinnen sind Gäste, sind keine, ist kein Eigentum. Das ist schon mal wichtig. Und wenn das Gäste sind, dann behandeln wir es vielleicht wie Gäste und fangen nicht an, unsere unbewussten Themen in die rein zu projizieren. Und dann sind wir auch unserer Motive bewusst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gebraucht werden will und meine Kinder unbewusst klein halte, damit die immer zu mir kommen, dass ich mich gebraucht fühle, dann mache ich keinen guten Job als Eltern. Oder wenn ich will, dass die Träume erfüllen, die ich selber nicht erfüllt habe. Oder wenn ich darstellen will, guck mal, wie toll meine Kinder sind und so weiter. Das sind ja alles Kompensationen von eigener mangelnder innerlicher charakterlicher Entwicklung. Und dafür sind die Kinder halt nicht da. Deswegen das Beste, was man machen kann als Mensch, wenn man Menschen entwickelt, Kinder, Mitarbeiter, wie auch immer, wird selbst ein bisschen wacher. Guck mal, was hast du denn für eigene Motive? Dann passiert schon einiges.
Woran erkenne ich denn die Gutmenschen?
Sie geben natürlich vor, dass sie es für andere tun, aber tun es eigentlich für sich. Also ein typisches Beispiel, ich habe eine Geschäftsführerin, die hat da gesagt, ja, und sie will gerne Menschen, die mitarbeiten und mitdenken und so weiter. Da sage ich, ja, okay, wie ist es? Ja, aber die kommen alle mit allem Mist zu mir. Und dann sage ich, okay. Sie hätten gerne mitdenkende Selbstständige. Ja. Sie haben aber Leute, die mit jedem Mist zu ihm kommen. Ja. Da sage ich, schauen Sie, das, was da ist, ein Ergebnis, ist das, was Sie wollen. Nee, ich will was anderes. Nein, wollen Sie nicht. Weil wenn Sie das wollten, dann hätten Sie das Ergebnis. Und das sind dann Momente, das ist dann wie, bumm, einmal links und rechts rein. Und dann kann es sein, dass, und dann kommt manchmal, dann kommen diese, oh ja, ich will gebraucht werden, oh ja, ich will zeigen, was ich kann und so weiter, ich halte andere unbewusst klein und dann auf einmal wird es einem bewusst. Und danach verhält man sich anders. Ne? Der Job ist, Menschen zur Verantwortung befähigen und das durch Ergebnisse sichtbar machen. Menschen zur Verantwortung befähigen, das durch Ergebnisse sichtbar machen. Das gilt für eine Führungskraft genauso wie für Eltern. Zur Verantwortung befähigen und die Ergebnisse. Die Ergebnisse der Kinder, die produzieren die Kinder. Ja, um die geht's. Und wenn die irgendwann mal kommen und sagen, Mama, Papa, aus dem Weg, die Welt gehört mir, geh weg, weg. Die Welt gehört mir, ich glaube, man hat einen guten Job gemacht.
Und genau das Gegenteil ist ja der Fall, sagst du ja auch, das Thema Angsteltern, auch diese Loslassschwächekultur. Du hast ja auch diesen
Genau.
Satz dort, den finde ich halt auch so prägnant, wer schwache Kinder hat, ist nie allein. Was willst du damit sagen?
Generell, wer schwache Menschen um sich hat, ist nie allein, weil die kommen dann immer und gebraucht werden und eben nicht alleine sein, ist doch ein ganz wichtiges Motiv. Das brauchen wir doch. Das will doch jeder. Und da müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht unbewusst uns ein Umfeld und auch Menschen aussuchen, die uns dann diese Einsamkeit wegnehmen. Also wir wissen zum Beispiel, dass wenn du in dir nicht genügend Harmonie hast, das haben wir sogar auch untersucht, dann dressierst du dein Umfeld nach Harmonie, also dir zu sagen, was du hören willst. Also Bestätigung. Wo wir genau aufpassen. Habe ich nur Menschen im Umfeld, die mir das sagen, was ich hören will? Habe ich Harmoniesucht und Bestätigung? Und genauso ist es mit Ängsten. Also im Endeffekt ist es eine ganz tiefe Kombination von ganz vielen Ängsten. Auch gebraucht werden heißt, ich bin vielleicht nicht gut genug oder meine Daseinsberechtigung ist nicht da. Dann dahinter, ganz oft, wenn man dann in die Tiefe geht, sind es Ängste. Und wenn man sich dessen bewusst wird.
Wie schaffe ich das gerade? Also gerade die Mamas haben ja häufig diese Sorge, dann das Kind loszulassen. Wie schaffe ich das wirklich, dann auch loslassen zu können? Hat das damit zu tun, dass du sagst, der Unterschied ist, ob Eltern für oder durch ihre Kinder auch leben?
Oh ja, das ist natürlich ein schöner Satz, ne? Wenn sie für oder durch, ne? Wenn sie für oder durch die Kinder leben. Die Erweiterung des Selbst, das kann aber auch der Ehepartner, Partnerin sein, das ist egal. Das ist dann, wenn es zum Eigentum wird. Dann kriege ich es eben nicht mehr mit, die Projektion. Und wenn ich wirklich meine Tochter, die ist jetzt 28 und das ist schon ein kleiner Finn, also ich bin dann jetzt schon mit 46 Großvater geworden, ich habe aber noch Probleme. Wenn meine Tochter sagt, da kommt der Opa, da drehe ich mich immer und frage, wen meint die? Ich kann das nicht sein, weil ich bin nur noch kein Opa. Jetzt bin ich geistig da weggegangen. Wie sind wir nochmal reingegangen?
Genau, also ob die Eltern für oder durch ihre Kinder leben, beziehungsweise auch dieses wirklich loslassen können der,
naja, der genau.
Kinder, wenn die dann gehen, dann können wir sie
vertrauen. Es ist auch einfach. Festhalten ist immer dann, wenn ich nicht vertrauen kann. Ja. Und das ist ganz einfach, dann halte ich fest. Und das mache ich ja immer. Also wenn ich jetzt mich selber kritisch untersuche in meiner Unternehmerlaufbahn, dort, wo mein Perfektionismus mich noch geführt hat, da habe ich auch dann ganz viel, also im Kern zu wenig Vertrauen gehabt und auch zu viel versucht zu fummeln. Und es war nie gut genug. Hm. Ja? Und dahinter war eigentlich nur die Angst, dass es nicht gut genug ist. So war es bei mir. Und so, ich möchte halt einfach nur eine Kette machen in der Selbsterkenntnis, wie sowas entstehen kann. Und jedem, der jetzt hier zuschaut, auch einfach sagt, ah, okay, es ist also ganz normal. Ja, es ist ganz normal. Aber mach dich auf diese Suche in dir eben, nicht bei anderen. Warum? Was sollten die anderen? Ich weiß, die anderen, das ist immer mal gut. Was bringt dich dazu, dass du da nicht loslässt? Ne? Welche eigenen inneren Ängste? Und ja, wenn du loslässt, kann sein, der andere macht was und kriegt einen drauf. Ja, dann habe aber das Vertrauen, das kann sich dann hoffentlich schön langsam entwickeln, dass da schon Kräfte am Werk sind, die es im Kern nicht so schlecht mit uns meinen. Geht nicht von heute auf morgen. Aber du musst dir überlegen auch, du machst ja deine innere Enge zur Enge anderer. Wenn du das machst, deine Enge wird zur Enge anderer. Und wenn du das, willst du das wirklich? Und wenn dir das bewusst ist, dass es nicht um dich geht, und dann lässt du auch los. Es ist nur, wenn es noch zu sehr um dich kreist und deine Ängste, dann nicht. In der Sekunde lässt du los.
Du hast in dem Buch auch wichtige Punkte beschrieben, die, also zum einen die Aussage, dass die Gesellschaft kränkelt und das auch aufgrund vor allem von zwei Punkten, die da vorherrschen. Zum einen die Harmoniesucht und zum anderen das Konsensstreben. Und über diese Themen spreche ich auch ganz gerne. Erzähl da jetzt noch kurz was dazu. Wirklich einerseits dieses Kuscheln im Büro, dieses Zoffen zu Hause, diese Harmoniesucht, die Menschen antreibt.
Das mache ich sehr gerne. Ich muss mir einmal kurz die Nase putzen. Ich bin hier. Ich mache mal kurz Ton weg.
Ja. Und ja, wenn du jetzt zuhörst, super spannend, oder? Also unfassbar, wie viel Substanz, wie viel Aussagen und wirklich, ja, schau dir das auch gerne häufiger an. Weil du nimmst ja so viel mit, auch beim zweiten Mal schauen.
So, vielen Dank. Wieder zurück. Also wir haben Harmonie, die Kuschelsucht. Okay. Was schön ist, ist Nähe. Also wenn wir uns jetzt auch nah sind, haben wir immer das verbindende Element. Das heißt, mit Menschen und Situationen gibt es immer verbindende und trennende Elemente. Wenn ich in einer Arbeit arbeite, habe ich Werte und das sind Firmenwerte. Und es gibt immer verbindende und trennende Elemente. Und Am Anfang nehme ich eher immer das Verbindende wahr, wenn ich Leute kennenlerne und so weiter. Aber wenn man dann mal 2, 3 Stunden irgendwo sitzt, dann merkt man auf einmal, huch, das trennt mich auch von dem anderen. Und da sind auch manchmal Leute dann, die wollen danach nach Hause gehen, weil sie dann sagen, oh, so nett ist der gar nicht. Aber wenn ich weiß, dass es das Verbindende und Trennende ständig in uns ist, oder wenn wir jetzt zum Beispiel auch, haben wir ja auch gerade über andere Leute gesprochen haben, das verbindet mich, das trennt mich, dann ist das eine saubere Beschreibung und kein Urteil. Und die meisten möchten das Verbindende auch sehen und betonen das auch und wundern sich dann über diese trennende Faktoren. Und wir haben leider diese Gier nach guten Gefühlen, das ist das Verbindende. Und dann terrorisieren wir manchmal unser Umfeld, dass die uns dieses Verbindende geben, was wir gerne hätten. Und das ist, wenn man heute in Unternehmen, wenn man dann sagt, so Kritik, ja, klar, du kannst mir sagen, was du willst, ne, auf die Art, ja. Gib mir Feedback, heißt eigentlich lobe mich. Das gibt's ja dieses Wort Wertschätzung, was ja ein tolles Wort ist an sich, aber das ist von der Konnotation zu einem Wertschätzungseinklage-Terrorkommando geworden. Also die Leute sprechen über Wertschätzung, ein wunderbares Wort. Und jetzt aber so mehr oder weniger, wenn du mich kritisierst, ja, so nicht, dann nicht, warum jetzt erst? Und oh, du bist nicht wertschätzend genug. Also das ganze Distanzierende, Kalte, Kritisierende oder Härtere versuchen wir irgendwie auszumerzen und wollen nur das Bestätigen haben. Also auf die Art, wir wollen nur noch Sonne, ne, und keinen Winter mehr. Und das tut den Menschen nicht gut.
Und gerade mit der Harmoniesucht korreliert ja sehr stark auch diese Ja-Sage-Gesellschaft, MBH, wie du es so schön nennst. Sag gerne auch da nochmal dazu, was da ja, dieses Fremdwort, was bei einigen dieses Wort Nein, was ja bei vielen leider nicht existiert im Wortschatz, aber ja doch so eine hohe Bedeutung hat, oder?
Ja, das, weil Nein ist ja dann Distanz. Ja ist verbindend und Nein ist trennt. Und einfach zu wissen, auch mit meiner Frau, es gibt Dinge, die uns verbinden und trennen. Und dass es normal ist, dass es verbindende Trennen gibt, dann kann ich eben auch Nein sagen. Ich kann auch ganz liebenswürdig sagen, nee, das möchte ich nicht tun. Und das ist ja nicht persönlich. Weder ein Ja ist persönlich, noch ein Nein ist persönlich, sondern es ist einfach nur eine ganz normale Beschreibung dessen, was ist. Und wenn man hört es schon immer so, ja, macht nichts oder ja, kein Problem. Es ist ein Problem. Wenn Leute Ablehnung erfahren und Distanz, haben sie ein Problem, weil viele nicht wirklich einen stabilen Selbstwert haben. Wenn sie dann angegriffen werden, sagen sie noch, macht nichts. Es macht was. Also die halten sich alle für so stark und damit, es stimmt einfach nicht. Es macht was. Und wenn mir das mal bewusst wird, ah, ich will eigentlich nur Bestätigung, Anerkennung haben, ich komme eigentlich mit diesem anderen nicht klar, dann merke ich, ich habe ein Problem und fange nicht an, andere anzukacken, dass die mir das Gefühl geben sollen, das ich gerne hätte. Also, mein Partner soll mich glücklich machen, mein Chef soll mich glücklich machen, meine Kinder sollen mich glücklich machen. Alle anderen sind dafür da, mir die Gefühle zu geben, die ich gerne hätte. Und dann bin ich im Außen und dann verrenne ich mich. Und das ist leider eine Tendenz, die eher zu als abnimmt.
Du hast darüber ja auch ein Buch geschrieben, Mach mich glücklich. Ja, diesmal als Kindle-Variante hier. Und du sagst ja, wie du bekommst, was jeder haben will. Und du hast es ja gerade angesprochen, wie wichtig ist, um zu verstehen, dass es vielmehr darum geht, ja, dass ich selber in der Hand habe, auch die Verantwortung übernehme. Was hast du da noch als Punkt, dass ich das wirklich auch lerne, wirklich mir klar zu machen, dass ich selber in der Hand habe, dass ich auch selber dafür Verantwortung übernehmen
Ja,
kann?
also das ist jetzt ein ganz essentieller Punkt, weil hier rede ich jetzt über Wertedimensionen. Ich versuche das mal ganz schnell zu machen, dass auch alle Menschen, die das jetzt entschauen, wirklich nachvollziehen können. Also, wenn ich jetzt 100 Leute frage, ob ihnen Respekt wichtig ist, wie viele sagen da ja? Und dann frage ich, okay, es ist also sehr wichtig. Und dann kommt die nächste Frage, beschreibe Respekt. Dann sagen die Leute, ja, wenn man mich ausreden lässt, wenn man das ernst nimmt, was ich sage und so weiter. Dann wird irgendwann mal klar, sie reden die ganze Zeit von respektiert werden. Und da sage ich, wie ist es mit Respekt geben? Ja, das ist auch schon wichtig. Ja, aber hast du gerade nicht gesagt. Aber gemeint habe ich das genauso. Und dann sage ich nein. Weil in dieser Wertedimension haben wir ganz klar analysiert, du verstehst unter Respekt respektiert werden. Und dann macht's. Und Und jetzt sind wir schon im entscheidenden Punkt. Wenn ich eine Dimension, was ist Liebe? Ja, welche Richtung läuft es jetzt? Die meisten meinen, liebe mich. Ich möchte geliebt werden. Hm. Und dort sind wir im Erfahren dieser Wertedimension. Wir möchten sie haben. Und wir sind uns ist nicht bewusst, dass wir es dann kriegen, wenn wir es leben. Also willst du Respekt, erkenne erstmal und dann respektiere und liebe. Und wenn mir das richtig bewusst wird, dass ich im Einklagen der Dinge bin, die ich eigentlich selber gar nicht im Voraus dem Leben gebe, wenn ich das tief verstehe, wie so ein kleiner Pubertierender, der sagt, ey, respektiere mich, ich möchte respektiert werden, dann sage ich, ja, respektiere. Nein, ich will erstmal. Und dieser Zustand bleibt bei manchen. Motiviere mich, Chef. Liebe mich, Partner. Erfülle mich, Kinder. Gib mir. Und wenn man das mal ganz nüchtern mal wirklich erkennt, als Eltern, als Mensch, das ist wie wird einem eine Maske abgerissen. Und jetzt sind wir mal endlich mal in der Selbsterkenntnis. Und den Mut, sich das bewusst zu machen, der macht extrem viel mit einem Menschen. Aber man muss erstmal dahin kommen und das zulassen. Weil wenn wir sagen, nee, es sind die anderen. Es sind die anderen. Wenn die und die müssten, mein Chef müsste, mein Partner, Partnerin müsste, wenn die Kinder müssten, die Gesellschaft müsste, die Politiker müssten. Ja, genau, die müssten alle. Dann wäre es besser.
Wir sind ja da, genau, in der Essenz, wie du sagst es ja so schön, die Essenz des Dienens. Wirklich geben, nehmen, Saat, ja. Ernte.
Ja. Das ist unfassbar. Das hört sich so leicht an, aber die Verzerrung, die die Leute da haben, das haben wir auch gemessen. Also wir haben in der Verantwortungsdimension gemessen, man nennt das internal, external. Also wie nehme ich die Sehschärfe nach außen, von innen nach außen und von außen nach innen, von Verantwortung. Mhm. Und dort, wir nehmen halt die Verantwortung bei anderen um 32% klarer wahr als unsere eigene. Also wir sind geschärft, auch durch die ganze Medien. Was macht der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin? Was machen die? Und die sollten, die müssten und der Krieg und da andere. Und es ist fast immer so, wenn ich irgendwo sitze und sage, wie sieht's mit dir aus? Da werden die Leute auch ganz erschrocken, weil wie was? Über mich rede ich nicht. Wir reden hier am Stammtisch über andere. Da sage ich, ja, aber ich würde gerne über dich reden. Wie sieht's mit deinem inneren Krieg aus? Was hat denn jetzt das damit zu tun? Ganz viel. Ja, und dann käme ja dieser Switch von außen nach innen. Aber dazu muss ich erstmal wissen, wie sehr ich das verzerre im Außen. Hm. Also wie sehr zum Beispiel auch Paare der Partner und die Partnerin ein Spiegel mehr sind als ein Fenster. Hm. Wir gucken raus und wir denken, oh, ich sehe ganz klar das bei ihm. Ich gucke durchs Fenster. Dabei ist der Fenster ein Spiegel. Also die ganz konkret, mich nervt die Eitelkeit des anderen.
Und da spielt ja ein ganz, ganz wichtiger Bereich auch eine Rolle. Das ist ja dieses Leading Simple. Da hast du ja ein tolles Buch darüber geschrieben, auch wieder nochmal eine Neuauflage. Und ich kenne auch viele Unternehmen, die das Prinzip übernommen haben, auch leben von der Kultur her. Und auch das hat mir selber früher, also war für mich sehr erhellend, das kennenzulernen, dass eben Führung so ein Dreiklang ist. Erstmal sich selbst führen zu können, dann andere führen zu können und vor allem auch dieses Spannende, sich führen zu lassen. Und das ist ja einerseits im Unternehmen spannend, aber ganz klar im Sport oder in der Beziehung, gerade als Eltern natürlich auch mega spannend. Wir kennen es dann spätestens dann an der Naschtheke, wenn dann wir als Eltern uns führen lassen von den Kindern. Und ich sage, ich will unbedingt das Überraschungsei haben. Aber andererseits im Bereich in Unternehmen dann viele Führungskräfte meinen, ich lasse mich doch nicht vom Mitarbeiter führen. Aber bleiben wir gerade nochmal bei diesem Thema Elternsein, auch dieser Dreiklang. Wo hilft mir gerade dieser Dreiklang von Leading Simple, wenn ich als Eltern unterwegs bin?
Also bitte nicht denken, nur Kinder, weil die jünger sind, sind die doof. Ja, wenn die bestimmte Zustände haben, haben die auch eine bestimmte Intelligenz und da sagen die auf einmal Sachen, da sagt man, woher kommt das denn? Kinder sind erstmal Menschen. Und das ist, ich meine es jetzt wirklich ernst. Und die sind ernstzunehmende Menschen, nicht weil ich den Popo geputzt habe und so weiter und dann fangen die an. Also die eigene Dominanz, die eigene Überlegenheitsillusion Kindern gegenüber einfach mal wegnehmen. Und einfach sein ist ein Mensch zu Mensch. Und wenn ein Kind was sagt, sagt ein Kind was. Es hat natürlich jetzt nicht das Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Und ja, die reden viel, wenn der Tag lang ist und so weiter. Aber je mehr ich das Bewusstsein von einem Kind fördere, ganz zu sein und auch wacher zu werden, da geht es ja nicht um eine intellektuelle Ausformulierung von Sätzen, sondern dass ich dieses menschliche Wesen eben in seinem Sein, ja, bestärke und eben nicht von oben herunter, wie mit dem Duzi-Duzi und so weiter, und also generell mich ihm überhebe als Mensch. Wer das hinkriegt, boah, der macht für den Selbstwert der Kinder schon richtig was gut. Ja. Und das wünsche ich mir.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, wie wichtig ist der Selbstwert gerade beim Führen?
Extrem, extrem wichtig. Weil wenn ich eine hohe Wertigkeit in mir habe, muss ich nie auf Kosten anderer mich selber erhöhen. Also wir haben das auch ein Beispiel. Ne? Zwei Paare unterhalten sich eine Stunde und gehen auseinander. Über was unterhalten sich die Paare im Anschluss? Über das andere Paar. Und über was reden die? Was sie von der denen lernen können, was die schon toll hinkriegen oder wo deren Verbesserungsmöglichkeiten sind. Dann sagen die Paare, ja, wo die Verbesserungsmöglichkeiten ist. Also du gehst auseinander, um daheim im Gespräch anschließend dich dem anderen Paar zu überheben und dem anderen, ne, das ist nichts anderes wie ein eigener schwacher Selbstwert, der durch die Abwertung anderer sich selbst überwertet. Und wenn Menschen das mal sehen, wie sehr sie mit einer moralischen Überlegenheit versuchen, ihre eigenen Defizite aufzumöbeln, wenn ihnen das mal bewusst wird, das tut richtig weh. Wenn man dann eigentlich merkt, dass ich ständig dabei bin, andere moralisch zu diskreditieren und deren Fehler und so weiter, um mich selbst, ne, in die moralische Überlegenheit zu bekommen, wenn man es mal konsequent durchdenkt, dann merkt man erstmal, was man für ein eigenes armes Würstchen ist. Also ganz einfach. Menschen mit einem hohen Selbstwert werden sich ganz selten über irgendwas im Leben beschweren. Selten bis fast nie. Und sie werden sich nicht so tief herabsteigen, dass sie andere kleiner reden müssen, um sich selber besser zu fühlen.
Du bist ja bei uns in Hannover beim Learn for Life Festival live dabei, hast einen tollen Vortrag und du hattest das Thema Verantwortung auch schon angesprochen. Und ich merke gerade heute, zum einen haben junge Menschen ja nicht mal dieses Thema Verantwortung zu übernehmen, aber kriegen sie ja im Endeffekt von den Erwachsenen vorgelebt. Und du hast ja auch wieder so diesen schönen provokanten Titel, Lust auf Verantwortung, wie du respektiert wirst, Freunde gewinnst und Stress meisterst. Hat tatsächlich Verantwortung so eine große Macht?
Hat es. Aber das, was ich dann da bei dem Vortrag auch machen möchte, ist Folgendes, dass sich die Verantwortungsdimension zwischen 0 und 1, jemand tut es oder tut es nicht, dass wir das ganz sauber differenzieren. Weil Verantwortung an sich ist erstmal Last. Oh, ich muss das mal und das und das. Und wir sind schon sehr verantwortungsbewusst. Aber die Wertedimension, was und wie wir verantworten, die gilt es mal genauer anzugucken. Dass eben da auch ein Lustprinzip drauf wird. Und das möchte ich gerne, diese Differenzierung von Verantwortung. Also ich habe einfach gemerkt, was das mit einem selber machen kann, Verantwortung. Wenn ich meinen Teil der Verantwortung wirklich erkenne, nicht zu viel, nicht zu wenig, mein Teil. Das tut mir heute als Unternehmer genauso gut wie bei meiner Tochter, meinem Sohn, merke ich auch, da wollte er auch zu viel, wo ich gesagt habe, hey, lass davon los, aber das trägst du. Ja, aber nichts aber. Ne? Mal zu wenig, mal zu viel. Und wenn du deinen Teil der Verantwortung trägst, wie gut dir das tut. Und das wollen wir da wirklich differenzieren. Und ich habe ja selber 4 Jahre in der Forschung was falsch gemacht, weil ich kam vom Lustprinzip, weil ich das in mir habe, intrinsisch, und wollte es verkaufen. Und die anderen sind aber im Lastprinzip und haben gesagt, lass mich in Ruhe mit deiner Verantwortung. Und ich habe es gar nicht geblickt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich so viel Differenzierungsqualität in der Verantwortung habe und dass, wenn das andere auch erkennen, dass auf einmal Verantwortung ein positiver Begriff wird. Und das ist die Idee dahinter. Und wenn man nur 0-1-Denken hat, haben die meisten Last und Schwere. Und das würde ich gerne da ein bisschen aufdröseln.
Ja, sehr, sehr cool. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Impulse. Und jetzt werden natürlich viele auch sein, die weiter mit dir in Austausch sein wollen. Über welchen Bereich? Also Bücher haben wir ja schon gesehen, tolle Bücher, die du hast. Finden wir aber ansonsten einen sehr guten Einstieg. Und was kannst du da empfehlen, womit wir vor allem auch einsteigen sollten? Es sind ja doch einige Bücher schon zusammengekommen.
Ja, was ich jetzt gemacht habe, es war ja eine Corona-Zeit, da ist man nicht mehr ganz so viel gereist, aber was ich wirklich gemacht habe, und ich habe überlegt, wie mache ich aus der Niederlage einen Sieg? Das war eine gefühlte Niederlage. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen tiefer nachzubohren und habe mein gesamtes inhaltliches Modell nochmal zerschossen und neu zusammengesetzt. Also diese Differenzierungsqualität der Unterscheidungen. Und dann Kameramann eingestellt, eine Garage umgebaut und angefangen. Und jetzt sind es 332 Lehrvideos in 61 Modulen, die
Wow.
jeweils zwischen 5 oder 9 Lektionen haben. Es sind drei Praxishandbücher, die sind wirklich so dick. Einmal zum Thema, wie führe ich mich selbst, stehe auf. Dann eben Krafttank Sprache, das Thema Kommunikation und Leading Simple. Und das abgedreht, also invest 1 Million.
Wow.
Und das ist praktisch ein Lebenswerk.
Ja.
Und das ist jetzt fertig.
Cool.
Und der Hammer ist auch, wir haben im ersten Jahr schon fast Return on Invest hinbekommen, also wieder reingeholt. Und das ist jetzt halt ein inhaltliches, das steht jetzt. Das ist da. Und wenn man sich überlegt, auch 61 Themen ganz tief in Lektionen durchgearbeitet zu haben, also wenn ein Unternehmen kommt, egal was es ist, Menschen fördern oder Werkzeuge, mentale Haltung, kann ich sagen, guck dir da den Kurs an, den Kurs an, den Kurs an, den, und das ist alles online. Und da einfach würde ich die Menschen, die das jetzt echt interessiert, sagen, geht auf unsere Online-Lernwelt, da gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, wenn man sich mal was so angucken kann. Und da könnt ihr zeigen. Also wer wirklich wachsen will, wer Entertainment will, da gibt es bessere. Dann mich nicht nehmen. Da bin ich nichts für. Wer sich
Du bist
mental
sehr
stärken
unterhaltsam.
will, dann bin ich eine gute Adresse.
Ja, allein mag ich schon so, so sehr an dir, dass du dich nicht so ernst nimmst und dass du selber auch über dich selber Spaß machst oder da auch witzig bist. Also darum, auch die Lehrvideos sind sehr, sehr cool, kann ich absolut jedem nur ans Herz legen. Wir werden das hier auch natürlich entsprechend verlinken. Geht da gerne drauf. Und du hast vor allem, was wir auch spannend finden, du hast ja auch ein Geschenk, du hast nämlich auch einen Verantwortungstest, einen Selbsttest entwickelt,
Ja.
der super, super spannend ist. Erzähl darüber nochmal was.
Ja, das ist diese Forschungsarbeit und wir wollen ja immer Lust und Last auf Verantwortung. Und da kann man reingehen und einfach mal messen, wo stehe ich gerade? Bin ich im Lustprinzip? Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist mein Bewusstsein da? Und wenn ich bei zu wenig oder zu viel bin, bin ich im Lastprinzip. Und da kann man reingehen und das messen. Und dann kriegt man eine Auswertung und weiß, wo stehe ich und auch ein paar Impulse, was man machen kann, um sich da zu entwickeln. Was machen wir mit den Daten? Die werden anonymisiert und wir machen halt unsere Forschung weiter. Wir können dann immer noch mehr Daten und mehr in der Tiefe Informationen über das Bewusstsein zum Thema Verantwortung ableiten und die werden dann immer veröffentlicht, ohne Namen. Also nur die qualitativen Aussagen und auf verantwortungsindex.de, verantwortungsindex.de, da ist der kostenfreie Test. Da kann man aber auch gucken, wie waren schon die Ergebnisse der letzten Jahre.
Sehr cool. Werden wir auch hier verlinken und geh da mal drauf. Macht das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, lieber Boris, für deine Impulse. Sehr, sehr wertvoll.
Danke,
Und
Matthias.
ich freue mich vor allem auf alles, was kommt. Sowohl einen Vortrag haben wir ja noch und wir erleben dich im Herbst ja auch einen ganzen Tag gemeinsam auch in Hannover. Also auch das wird richtig.
Super.
Danke dir. Ganz liebe Grüße.